möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Und wir lesen gemeinsam aus Lukas 24, die Verse 44 bis 47. Lukas 24, die Verse 44 bis 47. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Hier ist die Zentralaussage: Er öffnete ihnen, nämlich den Jüngern, das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden haben. Zunächst hat ihnen Jesus gezeigt, dass das, was sie eben erlebt haben, dass das im Alten Testament vorausgesagt wurde. Im Alten Testament wurde nämlich gezeigt, dass Jesus am Kreuz sterben muss und dass er schließlich auferstehen muss. Übrigens hat das Jesus auch den Schriftgelehrten so gesagt. Er sagte nämlich in Johannes 5, Vers 39: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Vor allem lesen wir in Psalm 22 und in Jesaja 53, dass Jesus am Kreuz sterben muss. Und weiter wird uns gesagt, dass Jesus das eigentliche Opfer ist, das eigentliche Passalam. Jedes Opfer im Alten Testament, auch das Passalam, hat auf ihn hingewiesen, denn Johannes der Täufer hat gesagt: Siehe, das ist das eigentliche Passalam Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und im Alten Testament wurde ebenfalls gesagt, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag, dass er heute lebt. Also das Alte Testament hat ganz klar vorausgesagt, Jesus wird am Kreuz sterben und wird auferstehen. Das, was die Jünger eben erlebt haben, wurde prophetisch vorausgesagt. Das hat Jesus ihnen gezeigt anhand der Schrift. Aber jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Es war Jesus nicht nur wichtig, dass sie verstehen, dass das, was sie erlebt haben, eigentlich schon im Alten Testament gesagt wurde, sondern ihm war es ein Anliegen, dass sie Folgendes verstehen: Dass Jesus dort am Kreuz gestorben ist, um die Sünden der Menschen zu tragen. Und dass er dort das Gericht getragen hat für die Sünden aller Menschen. Und dass dieser Jesus, der dort am Kreuz gestorben ist, jetzt in der Lage ist, allen Menschen die Sünden zu vergeben. Und dass dieser auferstandene Christus allen Menschen auch ein neues, ewiges Leben anbieten kann. Und genau das möchte Jesus auch in uns, dieses Verständnis wecken. Nicht nur, dass wir verstehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern dass wir verstehen, dass Jesus dort für uns am Kreuz gestorben ist. Wisst ihr, ich habe als Bub noch bald einmal verstanden, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir waren ganz nahe am katholischen Gebiet, haben wir viele Kruzifixe gesehen und dann habe ich das verstanden. Aber ich habe lange nicht verstanden, dass er dort wegen mir gestorben ist. Ich habe mich aufgeregt über die Juden und den bösen Pilatus und so, bis ich begriffen habe, meine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Er starb dort an meiner Stelle. Ich kann dankend unter dem Kreuz stehen und sagen: Herr Jesus, danke, dass du dort am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass ich verstehe, dass dieser Jesus, der dort am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, dass er heute lebt und allen Menschen ein neues, ewiges Leben anbieten kann. Aber wisst ihr, auch wenn wir das verstanden haben, braucht es noch einen Schritt mehr. Wir müssen auch einmal, wenn wir das verstanden haben, sagen: Ich nehme diese Geschenke, die Gott mir anbietet durch Kreuz und Auferstehung, ich nehme die auch mal an. Ich nehme mal die Sündenvergebung, die mir Gott erkämpft hat dort am Kreuz. Ich nehme die an. Ich bringe Jesus meine Sündenschuld und er vergibt sie mir. Und dann sage ich dem auferstandenen Christus, Herr Jesus, du auferstandener Herr, bitte kehre du bei mir ein. Erst der hat die Schrift verstanden, der bezeugen kann, ich habe Vergebung der Sünden, Jesus lebt in mir. Alle anderen haben die Schrift nicht verstanden. Wisst ihr, es geht nicht nur um ein intellektuelles Begreifen, sondern es geht auch um ein Ergreifen dessen, was Gott für uns getan hat. Nun, wenn dieser Jesus, dieser auferstandene Christus in unser Leben eingekehrt ist, wenn wir eine Wiedergeburt erlebt haben, dann ist Jesus in uns wohnend. Und dieser Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Denn er wird einmal kommen aus dem Himmel und trägt einen Gurt um sich. Und auf dem steht das Wort Gottes. Und es steht übrigens auch im Johannes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Jesus ist das lebendige Wort Gottes, wenn er in mein Leben kommt. Und er, das lebendige Wort Gottes, öffnet mir jetzt während meines ganzen Gläubigseins das geschriebene Wort Gottes. Und das ist ein Prozess, der geht ein ganzes Leben lang. Ihr könnt nämlich die Bibel noch tiefer verstehen und noch tiefer verstehen und noch tiefer verstehen. Also ich habe mich jetzt enorm mit der Bibel beschäftigt und mir scheint, ich bin immer noch am Anfang. Das ist so ein gewaltiges Buch, dass mir niemand sagen kann, das ist langweilig. Es gibt ein Buch, das ist das unlangweiligste Buch, das es gibt auf der Welt, das ist die Bibel. Weil man sie immer noch tiefer begreifen kann, immer noch tiefer verstehen kann. Aber jetzt müssen wir eines, damit wir die Bibel immer tiefer verstehen können, müssen wir sie einfach lesen. Da kann ich nichts dagegen machen. Also, ihr müsst mal euch entscheiden, dass ihr die Bibel lest. Einige sind auch davon überzeugt, dass die Bibel ein ganz wichtiges Buch ist. Aber am liebsten würde ich mal eine Umfrage machen. Wie viel liest du deine Bibel? Um ein tieferes Verständnis dieses Wortes zu bekommen, muss ich die Bibel lesen. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Oder auf Tonbändli hören oder CD. Das ist natürlich auch möglich. Aber auf alle Fälle sich mit der Bibel beschäftigen. Und dann ist es noch so, dass wir die Bibel auch ausgelegt hören sollen in Predigten und auch in Bibelseminaren, dass Gott zu mir sprechen will. Und ich hoffe, dass alle, die heute anwesend sind, bereit sind zu hören. Das ist ja noch so eine Sache, wenn man mal sitzt, ja, dann sitzt man. Und dann ist es so, dass die Gedanken manchmal mit einem spazieren gehen, dass man irgendwo ist plötzlich und dann merkt, man sitzt immer noch da. Also, und ich störe euch eigentlich in euren Gedanken, das ist noch das Dumme. Also ich bin dankbar, wenn ihr mir zuhört. Also, wenn ich die Bibel auslege, dass ihr also zuhört und ihr könntet eigentlich etwas sagen. Das habe ich damals, als ich vielen auch zuhören musste, gesagt. Rede, Herr, dein Knecht hört. Sag mir etwas, was du mir besonders sagen willst. So, dass ich jeden am Ausgang fragen dürfte, was hat dir Jesus Besonderes gesagt heute? Was ist dir begegnet in seinem Wort? Denn wir können die Bibel immer noch tiefer verstehen, immer noch tiefer begreifen. Und jetzt zeigt uns Jesus etwas. Wenn er in uns lebt und uns die Bibel öffnet, wird dieses Wort hier erfahrbar und lebbar. Dann ist das nicht einfach eine intellektuelle Anspeicherung von biblischem Wissen und dann wird es immer mehr, weiß man nicht, und immer mehr. Nein, die Bibel wird erfahrbar und lebbar. Das ist das Entscheidende. Christus in mir öffnet mir nicht nur die Bibel, sondern zeigt mir, wie das, was ich verstehe, für mich erfahrbar wird im Alltag und für mich lebbar wird. Die Bibel lehrt mich Folgendes. In Jesaja 41, Vers 13, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und das steht jeden Tag in der Bibel. Das könnt ihr jeden Tag nachlesen. Das ändert sich überhaupt nicht. Jesus sagt jedem Gläubigen jeden Tag, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und die viele Gläubige sind es, die Angst haben. Irgendwie immer Angst haben. Wie kommt das heraus? Wie ist das genau? Ich habe lange Zeit an einer Depression gelitten und ich weiß, wie das ist, wenn man Angst hat. Und deshalb habe ich diesen Bibelvers immer im Hosensack herumgetragen. Und immer wenn die Angst kommen wollte, habe ich es, also ich konnte es auswendig, also 6 Worte kann man auswendig. Aber ich musste es live wieder lesen. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und das ist erfahrbar. Wisst ihr, das ist erfahrbar. Da kann man nicht sagen, ich habe das noch nicht erlebt. Dass man einfach sagt, Herr Jesus, und ich vertraue darauf. Dein Wort ist erfahrbar. Du bist der, der mir die Furcht wegnimmt. Du bist der, der mir hilft. Eine wunderbare Sache. Und der in mir wohnende Christus befähigt mich auch, die 10 Gebote zu leben. Nun, ich möchte euch jetzt nicht die 10 Gebote alle aufsagen, sondern sagen, die kann man zusammenfassen, nämlich die 10 Gebote, im Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, aus all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. So, jetzt habe ich alles schön zusammengefasst. Achtet mal, wenn der in mir wohnende Christus befähigt mich, dass ich Gott jeden Tag lieben kann. Wisst ihr, manchmal haben wir ein bisschen Mühe mit Gott. Wir werden manchmal von ihm schwere Wege geführt. Manchmal können wir Gott nicht verstehen in seinen Wegen. Aber eines können wir sagen, und ich liebe dich trotzdem. Auch wenn ich dich nicht verstehen kann in diesen Wegführungen. Aber eines weiß ich, du liebst mich. Und ich liebe dich auch. Und dass wir sagen, Herr Jesus, du ewiger, heiliger Gott, du darfst jeden Tag den ersten Platz haben in meinem Leben. Wisst ihr, wenn Jesus nicht den ersten Platz hat, hat etwas anderes den ersten Platz. Und ich möchte euch mal fragen, was hat bei euch der erste Platz? Ist es deine Lieblingssünde? Ist es das Geld? Ist es sonst etwas? Jesus möchte den ersten Platz haben. Er möchte im Zentrum meines Lebens stehen. Und dann wird weiter gesagt, und ich soll meinen Nächsten lieben, mit Hilfe des innewohnenden Christus. Die Nächsten, das sind Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat. Das sind meine Eltern, meine Geschwister, mein Ehepartner. Zum Glück konnten wir den selber auswählen. Und dann weiter sind das die Kinder. Und wir sollen all diesen Menschen, die Gott nun in mein Leben gestellt hat, sollen wir mit Liebe begegnen. Darf ich euch mal fragen, begegnet ihr eurem Ehepartner mit Liebe? Oder habt ihr ständig ihm etwas vorzuwerfen? Wir sollen mit Liebe, das heißt Einfühlungsvermögen haben, Respekt haben vor dem anderen, die Worte abwägen, wenn man spricht mit dem anderen und ihn nicht verletzen. Wie gehen wir miteinander um in unserer Ehe? Wie gehen wir mit den Kindern um? Merken Sie etwas von dieser Liebe, die wir zu Gott haben, die wir in Ihr Leben hinein investieren? Und wie gehen wir mit den anderen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde um? Wie denken wir über sie? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So steht es in der Heiligen Schrift. Wie denken wir über andere? Geben wir diese Liebe weiter? Und ich muss euch sagen, das macht der in mir wohnende Christus, macht das. Einige sagen mir, Armin, du solltest mal in meine Situation kommen. Denke ich, ja. Also, es geht mir gar nicht um die Situation, es geht mir um den innewohnenden Christus. Darf Christus euer Leben bestimmen? Habt ihr die Schrift verstanden? Nicht wir sind gefordert, sondern wir sollen ihm Raum geben. Geben wir Jesus Raum? Oder reden wir immer von uns, von unserem Unvermögen, was wir alles nicht können und alles nicht vermögen und so? Oder reden wir von Jesus? Was er alles vermag, was er alles kann, wie er mich befähigt, dem Ehepartner in Liebe zu begegnen, wie er mich befähigt, den anderen Glaubensgeschwistern in Liebe zu begegnen. Oder reden wir immer von uns? Haben wir die Schriften verstanden? Es geht um Jesus. um seine Herrlichkeit, um seine Größe. Und weiter ist es so, dass Jesus uns verklärt, was Gemeinde ist. Eine Gemeinde ist nicht eine Anhäufung von gläubigen Menschen, sondern eine Gemeinde ist der Leib Christi auf dieser Erde. Stellt euch mal vor, wenn ich jetzt euch so anschaue, dann weiß ich, der Kopf dieser Gemeinde hier, der jetzt sichtbar ist, also der Leib ist sichtbar, der ist im Himmel. Und dieser Kopf, Jesus, will hier diese Gemeinde brauchen aus seinem Leib. Wisst ihr, ich habe ja auch einen Kopf und ein Leib. Der Kopf hat heute gesagt, Armin, steh auf. Und mein Leib ist aufgestanden. Und dann hat mein Kopf gesagt, so jetzt gehst du auf die Kanzel und mein Leib kam schon mit. Also der Leib verwirklicht, was der Kopf will. Es geht in der Gemeinde nicht um die Verwirklichung dessen, was Pastoren wollen, sondern es geht um die Verwirklichung dessen, was Jesus will. Jesus will durch seine Gemeinde seinen Namen verherrlichen auf dieser Erde. Und deshalb ist es nötig, dass ich mich treu zur Gemeinde halte, meinen Gaben entsprechend mitdiene in der Gemeinde und dass ich treu die Gemeindeanlässe besuche, insbesondere auch die Gebetsstunden. Denn letztlich bauen wir nicht als Pastoren oder als Älteste eine Gemeinde, sondern Jesus baut die Gemeinde. Und in der Gebetsstunde sagen wir, Herr Jesus, bau. Und dann baut er. Wisst ihr, wenn wir die Gebetsstunden vernachlässigen, haben wir die Gemeinde überhaupt nicht verstanden. Überhaupt nicht. Es ist so, dass Jesus letztlich baut. Und deshalb sagen wir ihm, bitte baue diese Gemeinde. Und er baut sie. Einige sagen immer, ich kann doch nicht ständig in die Gemeinde springen. Es geht nicht darum. Sondern es geht darum, dass ich ein Glied an diesem Leib bin, den Jesus brauchen kann. Dass ich etwas verwirkliche von der Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde. Dass ich verstanden habe, Jesus will mich brauchen. Und wenn ich treu die Bibel lese, treu bete, eingebettet bin in die Gemeinde, dann ist es so, dass ich immer mehr aufgrund dieses Wortes, das ich verstehe, immer mehr umgestaltet werde ins Bild Jesu. Eigentlich, das ist der eigentlichste Prozess. Zuerst bin ich ein Säugling in Christus. Dann bin ich ein Teenager in Christus. Dann bin ich ein junger Mann in Christus. Und dann werde ich ein Vater und Mutter in Christus. Das, was wir brauchen, sind Väter und Mütter in Christus. Teenager haben wir genug. Also aber Väter und Mütter in Christus. Teenager sind ja die, welche immer alles besser wissen. Aber Väter und Mütter in Christus, das ist das, was wir brauchen. Dass ich umgestaltet werde in sein Bild. Und wisst ihr, wenn ich umgestaltet werde in sein Bild, kommen seine Wesenszüge in meinem Leben zum Tragen. Und ich möchte mal einige Wesenszüge sagen, die in meinem Leben zu tragen kommen. Das ist sein Erbarmen, seine Güte, seine Demut und seine Geduld. Achtet mal, Menschen, die ganz nah bei Jesus leben, sind demütige Menschen. Menschen, die ganz nah bei Jesus leben, haben ein einfühlsames Herz, können immer mehr den anderen verstehen. Menschen, die nahe bei Jesus leben, sind geduldige Menschen. Und wie ist es wunderbar, wenn ich verwandelt werde ins Bild Jesu, wenn ich ein geduldiger Mensch bin. Bei jeder Ehegestaltung braucht es Geduld mit dem Ehepartner. Ja, ja, das weiß ich. Es braucht Geduld, aber der Ehepartner braucht natürlich auch Geduld mit mir, das ist klar. Also wir brauchen Geduld miteinander. Wisst ihr, wenn wir immer so fordernd in der Ehe stehen, das kracht und tobt und so, bitte seid doch ein bisschen geduldiger. Das ist übrigens, liegt das nicht an der völkischen Zugehörigkeit wie Berner und so, sondern das muss man lernen. Also Jesus muss mich Geduld lernen, dass ich geduldig bin. Übrigens, auch in der Kindererziehung brauche ich Geduld. Erzieht mal Kinder. Hey. Erziehen heißt tausendmal das Gleiche sagen. Und das, jetzt habe ich dir das schon so oft gesagt. Ja, ja, noch mehr. Also es braucht Geduld. Und alle die, welche sich in deiner Gemeinde einsetzen, sei es in der Jungschar, im Kids-Treff oder in der Jugendgruppe, die brauchen Geduld. Ich brauche Geduld mit den Jugendlichen. Und immer wieder Geduld. Und dann geht man wieder, redet man wieder einen Abend lang und sagt, weiß, ich hätte gerne. Und der tut immer noch nicht. Und dann hat man Geduld und redet noch einmal mit ihm. Und redet noch einmal mit diesem Teenager. Wisst ihr, wir brauchen Geduld. Wer mit Druck Gemeinde bauen will, macht Gemeinde kaputt. Wer mit Druck eine Ehe gestalten wird, macht eine Ehe kaputt. Wer mit Druck Kinder erzieht, wird Kinder kaputt machen. Wir brauchen Geduld. Und Jesus wirkt in mir diese Geduld. Haben wir die Schrift verstanden? Kann uns das Jesus zeigen, dass er mein Leben verändern will? Dass er aus mir einen geduldigen Menschen machen will? Und wenn ich Jesus nachgefolgt bin, wenn er in meinem Leben im Zentrum steht, dann wird er einmal, wenn ich sterbe, mir den Himmel öffnen. Das ist das Entscheidende. Wisst ihr, ich habe jetzt ja die traurige Gelegenheit gehabt, schwer kranke Menschen zu begleiten ins Sterben hinein. Und wie war ich dankbar zu wissen, wenn es jetzt an den tiefsten Punkt des Lebens kommt. Dort, wo ein Mensch ganz allein ist, wo ihm niemand mehr zur Seite stehen kann, dass Jesus durch dieses Tal hindurch in die Herrlichkeit führt. Wenn er in meinem Leben lebt, führt er mich im Sterben in seine Gegenwart. Und ich darf ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das hat Jesus so bestimmt. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, bei mir seien, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Im Alten Testament kann man entweder in die Hölle oder in den Scheol bei Abraham. Jesus hat das anders gewollt. Gläubige sollen zu ihm kommen und ihn sehen, wie er ist. Wir sollen also ihn sehen, eigentlich wunderbar. Dass wir ihn anschauen dürfen, das ist das Ziel, das er in seinem Wort uns lehrt. Wer die Bibel verstanden hat, hat Folgendes gesehen. Dass ihm in Jesus heute und in alle Ewigkeit alles geschenkt ist. Haben wir das verstanden? Dass ich in Jesus heute alles habe und bis in alle Ewigkeit in ihm alles habe. Das will uns Jesus zeigen. Das sollen wir verstehen. Und nicht, dass wir ständig von unseren Unzulänglichkeiten reden, von dem, was wir alles noch nicht können, das, was alles noch nicht stimmt bei mir, sondern dass wir lernen, von Jesus zu reden. Was er kann, was er vermag, wie wunderbar er ist. Und das führt, wenn man die Bibel richtig versteht, zu einer Jesus-Begeisterung. Also man ist begeistert von Jesus. Ich muss sagen, ich bin ein älterer Herr jetzt. Aber ich bin total begeistert von Jesus. Von mir überhaupt nicht, aber von Jesus. Wer er ist, was er vermag, was er kann, wie oft bin ich schon weinend auf den Knien gewesen am Abend und habe Jesus gedankt, was er heute gemacht hat. Wie wunderbar er ist. Und jetzt, wenn wir so begeistert sind von ihm, sagt der Text, sag doch diese Botschaft von Jesus weiter. Wisst ihr, wenn wir nicht begeistert sind von Jesus, sagt man, du, ich sollte noch evangelisieren, aber es stinkt mir. Aber wenn wir begeistert sind von Jesus, dann sind wir innerlich berührt, dann ist das unsere Sehnsucht, dann ist das unser Verlangen, diese Botschaft von Jesus anderen Menschen weiterzugeben. Und diese Botschaft geben wir zunächst einmal durch unser Leben weiter. Die stärkste Botschaft, die wir weitergeben, ist unser Leben, sei es in der Familie, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, am Studienort, wo ich bin, in der Schule, wo ich bin. Ich lebe so, dass der andere in mir Jesus begegnet. Mein Reden ist geprägt von Jesus. Mein Benehmen ist geprägt von Jesus. Und wenn mich eine Person am Arbeitsplatz durch ihr Verhalten oder durch ihr Reden verletzt, bin ich bereit, ihr zu vergeben. Und am nächsten Tag bin ich wieder total freundlich mit ihr und sage, und innerlich habe ich gebetet, Herr Jesus, bitte schenke mir die Kraft, dass ich vergeben kann. Und wenn ich durch mein Verhalten und durch mein Reden eine Person verletzt habe, gehe ich am nächsten Tag auf sie zu und sage, Entschuldigung, ich habe gestern das Ihnen gesagt, ich habe gemerkt, dass ich Sie verletzt habe. können Sie mir vergeben? Und er schaut mich an und sagt, das gibt's doch nicht. Dass jemand sich entschuldigt. Alle haben doch recht, oder? Und jetzt kommt da plötzlich jemand auf mich zu und sagt, Entschuldigung, ich habe Sie verletzt, können Sie mir vergeben? Gibt's doch heute nicht mehr. Ich muss euch sagen, wenn wir das als Gläubige können, sind wir ein unwahrscheinliches Zeugnis. Dass wir nicht immer recht haben. Und sagen, der tat einfach so blöd, oder? Ich habe es doch gar nicht so gemeint. Das ist doch gleich, wie wir es gemeint haben. Er war verletzt. Und jetzt gehen wir auf ihn zu und sagen, Entschuldigung. Ich habe dich nicht verletzen wollen. Es tut mir leid. Leben wir das Evangelium? Und weiter ist es unsere Aufgabe, dieses Evangelium auch weiterzusagen. Und ich glaube, das größte Missionsfeld, wo wir dieses Evangelium weitersagen können, das sind unsere eigenen Kinder. Dass wir den Kindern das Erlösungswerk Jesu erklären. Und noch einmal erklären und noch einmal erklären. Und dann die Kinder an der Hand nehmen und sie zu Jesus führen. Es gibt nichts Größeres und Schöneres für uns Eltern, als wenn unsere Kinder später den Glaubensweg gehen. Wenn sie Jesus angenommen haben als Retter. Denn wir Eltern müssen die Kinder leider loslassen. Aber sie gehen an der Hand Jesu weiter. Wie ist das ein Trost für die Eltern, dass die Kinder an der Hand Jesu weitergehen? Dann, wenn wir sie loslassen. Deshalb ist es entscheidend wichtig, dass wir die Kinder zu Jesus führen. Und ich bin so dankbar, dass die Gemeinde das mit unterstützt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kids-Treff, in der Jungschar, im Crossover, ebenfalls die Kinder zu Jesus führen. Nicht nur fromm, die Kinder verfrommifizieren, sondern dass sie den Weg zeigen zu Jesus und sagen, ich zeige dir den Weg zu Jesus. Bitte nimm Jesus als Retter an. Und deshalb ziehen wir Eltern und die Mitarbeiter ziehen am gleichen Strick. Wir führen die Kinder zu Jesus. Es wäre wunderschön. Stellt euch mal vor, wenn die nachwachsende Jugend in unserer Gemeinde plötzlich alle hier sitzen würde. Ja, das wäre ein explosionsartiges Wachstum. Man nennt das biologisches Wachstum, aber das ist wunderbar. Wenn unsere Kinder den Weg zu Jesus finden und den Weg mit Jesus gehen. Aber dann gibt es Menschen, denen stehen wir sehr nahe. Die sind außerhalb der Gemeinde. Ein lieber Arbeitskollege, eine liebe Arbeitskollegin und auch ein Freund oder eine Freundin. Wir können es gut zusammen, trinken ab und zu ein Käferl im Kopf. Und so einfach, dass wir haben einfach so ganz gute Kontakte. Und jetzt können wir mal sagen, du, darf ich dich einladen mal in einen Gottesdienst? Komm doch mal mit in einen Gottesdienst. Oder man könnte sagen, du, ich begleite dich an den Glaubensgrundkurs. Ich habe das jetzt in all den Jahren wunderbar erlebt, wie Menschen andere begleitet haben an den Glaubensgrundkurs und sich diese Menschen bekehrt haben. Ich sehe da gerade einige sitzen, die das erlebt haben. Live bei mir da in der Stube waren und dann ins Studierzimmer kamen und sich dort bekehrt haben. Weil sie mitgenommen wurden. Weil jemand da war, der sie begleitet hat. Wisst ihr, wir sind begeistert von Jesus. Und wir haben eine Sehnsucht, dass auch andere Menschen diesen Jesus kennenlernen. Ich habe gemerkt, wenn Leute sagen, gläubig sein ist schwer. Wir haben einen Glaubenskampf, muss mit der Sünde kämpfen und sowieso alles schwierig und dann muss man immer in die Gemeinde springen. Die bringen niemand zu Jesus. Irgendwie haben die irgendwo, sind dankbar, wenn sie überleben als Gläubige. Aber wenn wir das Wort Gottes verstanden haben, es geht um Jesus und er schenkt mir ein erfülltes Leben, eine Dynamik in meinem Leben, dann werde ich Menschen zu Jesus führen. Erst wenn ich die Bibel verstanden habe. Wenn ich begriffen habe, um was es eigentlich geht. Zusammenfassend haben wir heute gesehen, Jesus zeigt uns zunächst einmal, dass er anhand des göttlichen Wortes, dass er für uns am Kreuz starb und dass er auferstanden ist und dass er uns die Sünden vergeben kann und in unserem Leben Wohnung nehmen kann. Entscheidend ist, dass wir das annehmen. Und wenn Jesus in mein Leben kommt, dann öffnet er mir die Bibel. Und zeigt mir, schau mal, Durch meine Innewohnung wird die Bibel für dich erfahrbar. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Sag doch das jeden Tag. Und sag nicht immer, es nützt alles nichts. Ich habe diesen Bibelvers vielleicht 300, 400 oder 1000 Mal gesagt. Ich habe von dem lange nichts gespürt, dass das so ist. Aber plötzlich kam der Durchbruch. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und Jesus hilft mir, dass er an erster Stelle sein kann in meinem Leben und dass ich meinen Nächsten mit Liebe begegne und sie nicht immer zusammenstauche und ihnen Vorwürfe machen und sagen, du bist einfach schwierig in meinem Leben, sondern dass ich mit Liebe begegne, mit Anteilnahme, mit Fürsorge. Jesus befähigt mich dazu. Und Jesus zeigt mir auch, warum ich treu die Gemeinde besuchen soll. Weil die Gemeinde der Leib Christi ist. Er möchte etwas bewegen in dieser Welt. Und warum Gebetsstunde so wichtig ist und mein Mitdienen in der Gemeinde. Und er ist es, der mich umgestaltet in sein Bild. Dass die Wesenszüge Jesu mein Leben prägen. Insbesondere der Wesenszug der Geduld. Dass ich geduldig bin mit dem Ehepartner. Geduldig mit den Kindern. Geduldig mit den anderen Gläubigen in der Gemeinde. Geduldig als Verantwortlicher. Und er führt mich einmal im Sterben in den Himmel, wo ich ihn sehen werde. Und jetzt hat er eine Sehnsucht, Jesus, dass ich diese wunderbarste Botschaft weitertrage. Dass ich die weitergebe. Zunächst einmal mit meinem Leben, mit meinem Lebenswandel, dass man merkt, ich bin gläubig. Und dann sollen wir diese Botschaft den Kindern weitergeben, damit sie einmal den Weg mit Jesus gehen. Und dann unseren Nachbarn, unseren Freunden und sie einladen und sagen, komm zu Jesus, ich begleite dich an den Glaubensgrundkurs. Bitte, komm zu Jesus. Und wenn sie zu Jesus gefunden haben, führen wir sie in die Gemeinde. Ich möchte euch mal fragen, habt ihr überhaupt eine Sehnsucht, Menschen zu Jesus zu führen? Habt ihr das Wort Gottes verstanden? Seid ihr begeistert von Jesus? Gott möge es schenken. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der uns das Wort öffnet. Du bist es, der uns zeigt, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du uns ein neues, ewiges Leben schenken kannst, dadurch, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, dass doch alle diese Geschenke annehmen. Und ich danke dir auch, dass wenn du in uns wohnst, dass du ein Leben lang uns immer tiefer dein Wort öffnest und dass dein Wort erlebbar wird für unseren Alltag. Und schenk, dass wir dich an die erste Stelle stellen, dass es letztlich um dich geht in unserem Leben. Und dass wir unseren Nächsten mit Liebe begegnen. Bitte, Herr Jesus, hilf, dass wir einfach ihnen helfen, zur Seite stehen. Und dass wir verstanden haben, dass die Gemeinde dein Leib ist. Und dass wir dazugehören dürfen. Und dass wir mittragen und mitringen dürfen, dass etwas geschieht in dieser Welt. Und vor allem verwandle uns immer mehr in dein Bild. Dass deine Wesenszüge, dein Erbarmen, deine Demut, deine Geduld unser Leben prägen. Und ich danke dir, dass du einmal im Sterben uns den Himmel öffnest, dass wir ewig bei dir sein dürfen. Wir danken dir, dass jetzt Johannes Schumacher schon bei dir sein kann. Auch Hans Welti und Michael Dümmer. Wir danken dir dafür. Sie haben das schon erlebt, dass du der bist, der den Himmel öffnet. Und du bist auch der, der die Hinterbliebenen tröstest und bei ihnen bist. Und schenk, dass wir aus deiner Liebe heraus zu dir andere Menschen zu dir hinführen. Dass unser Leben geprägt ist im Alltag von dir. Dass andere Menschen spüren, dass wir sie lieben und mögen. Dass wir uns auch entschuldigen können. Und vor allem, dass wir unsere Kinder zu dir führen, Herr Jesus. Dass sie später an deiner Hand ihr Leben gestalten. Und dass wir Freunde und Freundinnen, Menschen, die wir gut mögen, dass wir sie zu dir hinführen. Und lass gerade diesen Glaubensgrundkurs, der jetzt vor uns ist, dazu dienen, dass Menschen dich finden. Herr Jesus, schenk uns eine tiefe Begeisterung von dir, dass wir von dir bewegt sind, dich anbetend immer wieder neu loben. Amen. Wir hören jetzt ein Musikstück.